So locker und leicht bin ich noch nie hier auf die Bühne gelaufen. Fühlen sich gut an. Thank you, Steve, for the shoes. I appreciate that. And fits good. Perfect. Ja, das passt auch ganz gut zur Predigt heute. Ich wollte euch nämlich heute mal ein bisschen was über meine modischen Fähigkeiten erzählen. Jetzt habe ich natürlich die passenden Schuhe dafür an. Aber ich muss euch ein Geständnis machen. Ich bin, was modische Fragen angeht, nicht immer der Fitteste. Wenn ich keine Frau hätte, sehe ich noch ganz anders aus, aber das ist eine andere Geschichte. Und früher war das sogar noch viel schlimmer als heute. Für mich galt immer der Grundsatz, schicke Klamotten sind nur eine Verkleidung. Es zählt nur der Charakter. Und Kleidung wird nur benutzt, um einen kleinen Geist zu verstecken. So dachte ich zumindest damals. Mir war Kleidung im Prinzip egal. Aber eines Tages, da war ich zu einer Hochzeit eingeladen. Und das war so in meiner Studienphase, ich war gerade so Ende 20. Und damals, ihr könnt es kaum glauben, war mein Kleidergeschmack noch viel wilder als heute. Aber das Problem war, es war eine richtig schicke Hochzeit in der Schweiz mit großem Ballsaal und Festsaal. Ich mochte den Bräutigam sehr, er war ein wirklich guter Freund. Aber seine Eltern waren mir gegenüber so ein bisschen skeptisch. Sie wussten nicht so ganz genau, warum ich eingeladen war und die konnten auch nicht wirklich was mit mir anfangen. Und ich muss es rückblickend auch ehrlich und selbstkritisch zugeben, ich war für eine Hochzeit wirklich unpassend gekleidet. Ich weiß noch, dass die Gäste irgendwann anfingen, mir ihre Getränke zu geben und mich fragten, ob ich ihnen nicht neue holen könnte. Und im Prinzip bin ich ja ein netter Mensch und mache ja das auch, wenn ich um was gebeten werde. Aber irgendwann hat es mir dann gedämmert, dass sie mich für einen Kellner hielten und nicht für einen Gast. Und dann ist mir auch noch aufgefallen, dass die Kellner auf dieser Veranstaltung besser angezogen waren als ich. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Fehl am Platz und ausgegrenzt. Weil ich nicht die passende Kleidung hatte, habe ich die Ablehnung der anderen Gäste gespürt. Und ich habe ja eigentlich ein dickes Fell, aber auf der Hochzeit meines Freundes Ausgrenzung von den anderen zu erfahren, das hat wirklich wehgetan. Und das nur aufgrund dessen, dass ich die falsche Kleidung anhatte. Kennst du dieses Gefühl? Kannst du damit etwas anfangen? Wenn du ausgegrenzt wirst? Wenn du nicht so wirklich dazugehörst? Wenn du aufgrund deiner Kleidung, deiner Art, deines Körpers, deiner Sprache, deines Wissens nicht so wirklich willkommen bist? Ich glaube, niemand mag dieses Gefühl. Und wir tun alles im Leben, um dieses Gefühl zu vermeiden. Deswegen benehmen wir uns manchmal wie ein Klassenclown. Oder wir sind lieber ganz, ganz still, um nicht aufzufallen. Und auch unser Perfektionismus hat hier seinen Grund. Denn wenn ich immer alles perfekt mache, dann können die Menschen ja gar nicht anders, als mich willkommen zu heißen und mich anzunehmen und mir freundlich zu begegnen. Wie ist das bei dir mit der Anerkennung? Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, das ist wieder so ein Thema eher für junge Leute, die noch nicht im Leben angekommen sind. Ich mit meinen 2 Sparkonten, meinem abbezahlten BMW vor der Tür, ich mache mir da keine Gedanken darüber, ich weiß, wer ich bin. Aber dann warte mal ab. Das Leben kann ein ziemlicher Verräter sein. Da kommen dann auf einmal so Dinge auf einen zu, wie Ruhestand, wie Unfall, wie Verletzung, wie Krankheit und wie Dinge. Und die Dinge, die dir vorher Sicherheit und Identität gegeben haben, wie zum Beispiel ein guter Beruf, die fallen dann auf einmal weg. Und dann stehen wir da mit runtergelassener Hose. Wir Menschen, wir sehen uns nach Anerkennung. Wir sehen uns danach, gesehen und gewertschätzt zu werden, wahrgenommen zu werden, einen Ort zu haben, wo wir hingehören und Personen, die uns lieben und die uns annehmen. Und das ist ja auch gar nichts Schlechtes. Das treibt uns ja auch an. Nur manchmal treibt es uns eben auch in den Wahnsinn. Und gerade dann, wenn wir es nicht bekommen, kann es uns auch ganz schön aus der Bahn werfen. Und genau deswegen möchte ich heute über dieses Thema einmal sprechen. Wie gehen wir um mit Ablehnung? Wie gehen wir um mit Ausgrenzung? Wie gehen wir damit um, wenn wir selber keinen Ort haben, wo wir hingehören? Und ich habe eine wunderbare Stelle aus dem Alten Testament gefunden, dass er wirklich schon so lange zurückliegt. Es sind 2500 Jahre liegt die Geschichte schon zurück, die ich euch heute erzähle. Aber sie ist dennoch ganz, ganz aktuell. Und in dieser Geschichte geht es um einen Hohenpriester. Das könnte man meinen, ein Hohepriester, das ist ja eine ziemlich respektable Persönlichkeit, der weiß bestimmt, was er im Leben so hatte. Aber der hat genau mit diesen Themen auch zu kämpfen, mit Ausgrenzung, mit dem, dass er nicht weiß, wer er ist. Und seine Geschichte möchte ich euch heute einmal erzählen und möchte euch damit hineinnehmen, weil ich glaube, dass sie so ganz viel für uns auch heute und für unser Leben zu sagen hat. Dadurch, dass es schon so ein bisschen her ist, muss ich euch ein bisschen mit hineinnehmen in diese Geschichte. Wir befinden uns in einer ganz spannenden Phase der israelischen Geschichte. Das Reich ist im Prinzip schon untergegangen. Die großen Tage der großen Könige von König David und Salomo, die waren längst vergangen. Der Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört, das Land war erobert, das war alles nur noch ein Schatten seiner selbst. Jerusalem lag in Schutt und Asche, zertreten von feindlichen Mächten. Zwar durfte man, und man erlebte das wirklich als Gottes Bewahrung, nach Jahren der Gefangenschaft zurückkehren und alles wieder aufbauen, aber man kam als Bittsteller in das eigene Land zurück. Und egal, was man machte, egal, wie sehr man sich bemühte, alles war irgendwie nur so ein Schatten der einstigen Herrlichkeit. Und in diese Situation hinein stellt uns der Prophet Zacharja eine neue Figur vor. Der heißt Joshua und er war damals der hohe Priester. Aber an diesem Joshua war nichts Hohes. Er trug zwar einen tollen Titel, Hohepriester, das klingt ja wirklich toll, aber er konnte sich im Prinzip gar nichts dafür kaufen. Er hatte ganz viel Selbstzweifel. Er hatte Schuld in seinem Leben. Es gab Kritiker und Mobber von innen und von außen. Und das Versagen, seine eigenen Fehler, die fraßen ihn innerlich auf. Es war wirklich eine Person, die auch von Zweifeln auch geprägt war, aber auf der anderen Seite ganz stark sein musste für so viele andere Menschen. Also eine wirklich innerlich zerrissene Person. Und diese Person, diesen Joshua, der wird uns nun in folgenden Text, ich lese ihn euch gleich vor, einmal vorgestellt, wie es dem geht und wie Gott ihm auch helfen möchte. Ich lese euch deswegen aus dem Propheten Zacharja aus dem Alten Testament die ersten beiden Verse einmal vor. Dort steht in Zacharja 3, und er ließ mich, also dem Propheten Zacharja, er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und jetzt wird es spannend, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan, der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Ich habe euch Joshua als eine Person von Zweifeln und Anfeindungen, von verunsicherte Person vorgestellt. Auf der anderen Seite hatte er natürlich ganz viel Verantwortung, musste für seine Familie und für sein Land da sein. Und dieser Joshua, der wird uns jetzt in dieser Szene, in einer Gerichtsszene vorgestellt. Eine richtig unangenehme Situation. Denn wer steht denn schon gerne vor Gericht? Wenn man vor Gericht steht, dann ist man auf einen Rechtsvertreter angewiesen und meistens versteht man nur die Hälfte von dem, was er sagt, wenn es gut läuft. Und man ist ausgeliefert, dem Staatsanwalt und den Richter. Und alle Fehler, die man gemacht hat oder die man vermeintlich gemacht hat, die werden in aller Öffentlichkeit ausgebreitet und diskutiert. Und dann ist in dieser Szene, da kommt noch mal eins obendrauf, der Ankläger auch niemand anderes als Satan selbst. Und ich stelle mir das so richtig fies vor, so wie in einer modernen Rechtsanwaltsserie, dass dieser Gegenspieler, dass es so ein richtig fieser Staatsanwalt ist, der mit allen Wassern gewaschen ist und der ganz fiese Tricks anwendet, um dich zu vernichten. Und selbst jede deiner guten Taten wird er ins Gegenteil verkehren. Und wird dich anklagen und wird die größtmögliche Strafe für dich fordern. Und dieser böse Staatsanwalt, der will gerade loslegen, der hat sein Plädoyer gerade vorbereitet und seine ganzen fiesen Tricks, er hat sie schon in der Tasche. Er will gerade loslegen, als etwas ganz Spannendes passiert. Gott, der ja auch in dieser Szene vorkommt, und zwar als Richter, der bedroht auf einmal diesen fiesen Staatsanwalt. Der bedroht ihn und bringt ihn zum Schweigen. Wir kennen das ja aus den Anwaltsserien, da wird immer Antrag auf Zurückziehen und so wird dann immer gemacht und dann wird es zurückgezogen. Die Richter sagen dann immer und weisen dann die Verteidiger und die Staatsanwälte zurück. Aber hier ist es anders, hier ist es nochmal noch mal krasser, bevor der Ankläger, bevor dieser böse Staatsanwalt auch nur ein Wort sagen kann, wird er schon von Gott in seine Schranken verwiesen. Und er hat überhaupt keinen Redeanteil in dieser ganzen Szene mehr. Er hat überhaupt keinen Text mehr in diesem Stück. Und was ist das nicht für eine wunderbare Botschaft an uns heute? Wir haben so viel mit Anklägern, mit Hatern in unserem Leben zu tun. Innere Ankläger, äußere Ankläger. Und der Satan, der steht ja hier als der oberste Widersacher, der mit all sein Sein gegen dich eingestellt ist, der dich in allen anklagen und dich in allen verurteilen will. Aber Gott tritt ihm ganz vehement entgegen. Er lässt sich auf überhaupt keine Diskussion ein. Er bringt den Ankläger zum Schweigen. Und das ist so eine befreiende Botschaft für uns heute. Niemand klagt uns an, denn Gott bringt die Ankläger und die Hater zum Schweigen. Am Ende in dieser Geschichte wird Joshua als ein Holzscheit beschrieben, der gerade aus dem Feuer gerettet wurde. Diese Woche waren Artikel in der Zeitung, dass die Feuerwehr zwei Katzen aus einer Wohnung gerettet hat. Aber hier haben wir natürlich noch viel mehr. Wir sind aus dem Feuer heraus gerettet. Und aus dem Feuer heraus gerettet können wir ja nur werden, wenn jemand bereit ist, für uns ins Feuer zu gehen. Ins Feuer zu gehen, um uns zu retten. Und das hat Gott für uns getan. Und das gilt es zu entdecken. Und diese Zusage, die in diesem Text drinsteht, uns auf der Zunge zergehen zu lassen. Gott bringt deine Ankläger zum Schweigen. Und er will dich aus jedem noch so flammenden Inferno retten. Für was auch immer das gerade in deinem Leben steht. Es ist eine wunderbare Zusage, die heute Morgen für dich und für mich ganz persönlich gilt. Gott bringt unsere Ankläger zum Schweigen und er rettet uns aus dem Feuer. Wie geht es nun weiter? Ich lese dafür die nächsten Verse einmal vor. Und Joshua, immer noch in der gleichen Szene, war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und er stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die bei ihm standen: Nehmt ihn die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich, also Sachaja, sprach: Man setze ihn einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand bei ihm. Nun wird die Kleidersituation von Joshua angesprochen und thematisiert. Genauso wie ich befand er sich ja in ganz feiner Gesellschaft. Da war der Engel des Herrn, da waren verschiedene hohe Persönlichkeiten und natürlich auch Gott selbst. Und noch viel schlimmer als ich damals, der ja immerhin ein weißes Hemd anhatte, war Joshua mit schmutzigen Kleidern bekleidet. Vielleicht haben sie ja noch sogar geglüht und waren von Ruß bedeckt, denn er war ja gerade aus dem Feuer herausgerettet worden. Und stellt euch einmal diese Situation vor. Für Joshua muss es echt schlimm gewesen sein. Er ist in dieser feinen Gesellschaft. Der Engel des Herrn steht in all seiner Pracht vor ihm und alle starren ihn an. Alle gaffen ihn an. Eine richtig schwierige Situation für Joshua. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie hat Joshua sich denn seine Kleider beschmutzt? Und das werden sich wahrscheinlich die Leute damals auch gefragt haben. Das Spannende ist, dass man das gar nicht so genau weiß. Später im Text wird von Schuld gesprochen. Aber das kann für alles und für nichts stehen. Aber daran wird auch eine Sache deutlich, dass die Ursache, warum die Klamotten schmutzig sind, die ist eigentlich überhaupt nicht entscheidend. Also warum die Kleidung schäbig und schmutzig ist. Das ist nicht entscheidend, sondern die Wirkung wird thematisiert. Dass Joshua sich schämt und das am liebsten im Boden versinken möchte. Das ist etwas, was wir Menschen kennen, wo wir uns verbinden können mit Joshua. Und jetzt kommt die Botschaft Gottes, denn es ist noch viel wichtiger, wie Gott jetzt mit ihm umgeht, wie er sich auf ihn einlässt. Es kommt immer wieder vor, dass wir im Leben Mist bauen. Manchmal selbstverschuldet und bewusst, manchmal auch unbewusst und gezwungenermaßen. Aber dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht gut genug zu sein, unpassend oder ungenügend zu sein, das kennen wir doch alle. Auch wenn wir alles dafür tun, dass wir es nicht fühlen oder dass es zumindest keiner bemerkt. Und deswegen ist ja auch die Frage an uns, wie geht Gott eigentlich damit um, dass wir ungenügend sind, dass wir uns ungenügend fühlen? Und wir sehen das am Engel des Herrn, der stellvertretend für Gott steht. Das Erste, was er macht, und ich finde das ganz spannend, denn dieses Gaffen, das ist ja wirklich etwas, was uns herausfordert, wenn wir Mist gebaut haben und dann gucken auf einmal alle. Das ist einem peinlich. Und das Erste, was der Engel des Herrn macht, ist, dass er den Leuten einen Auftrag gibt. Und so nimmt er die Spots, die vorher so auf uns gerichtet sind und auf unsere Fehler gerichtet sind, und er führt sie weg. Er gibt ihnen etwas anderes zu tun. Er nimmt uns aus diesem gaffenden, aus diesem verurteilenden Blick, nimmt er uns raus. Niemand gafft ihn mehr an. Und nur noch der liebevolle Blick des Vaters liegt auf ihn. Gott schützt uns vor den vernichteten und verurteilten Blicken der anderen. Und was noch wichtiger ist, Gott möchte, dass das, was uns beschmutzt, was uns niederdrückt und ungenügend macht, dass das aus unserem Leben rausgenommen wird. Dass es aus unserem Leben verschwindet. Gott spricht uns Vergebung zu. Er nimmt die Schuld und die dreckigen Kleider und gibt uns stattdessen Feierkleidung. Als ich das gelesen habe, bin ich ganz ehrlich, da hat mich das mit den Feierkleidern nicht so besonders gecatcht und auch nicht begeistert. Ich trage ja noch nicht mal gerne einen Anzug und dann auch noch irgendein komisches Feierkleid. Das passt nicht so wirklich zu mir. Aber das Besondere ist, dass die Botschaft so genial ist, wofür es steht. All das Schmutzige, all das Ungleichsein, all das Dreckige wird aus unserem Leben genommen und wir bekommen auf einmal ehrenvolle Kleidung. Etwas, das uns Sicherheit und Selbstbewusstsein gibt, was uns wieder aufbaut. Ich habe so bestimmte Kleider, die geben mir einfach ein gutes Gefühl. Vielleicht kennt ihr das auch. Die geben einem einfach so ein gutes Tragegefühl. Die sitzen gut, die sind schick und die lassen einen dann auch aufrechter gehen. Man ist nicht so gebeugt, sondern man geht ganz aufrechtig und man freut sich, dass man diese Kleidung anhat. Und ich fühle mich darin wohl. Und wenn ich dann auf mein Leben blicke, an mir herabblicke, dann sehe ich eben keine schmutzigen Kleider, sondern ich sehe richtig tolle Kleidung. Und das macht ja etwas mit einem. Und genau das ist hier gemeint, das ist das, was Gott für uns tun möchte. Plötzlich passt Joshua in diese feine Versammlung hinein. Er ist nicht mehr der Ausgestoßene. Er ist nicht mehr fehl am Platz. Am Anfang war er noch wirklich fehl am Platz und angeklagt und unpassend und alle haben ihn angegafft. Jetzt ist ihm vergeben. Sein Ansehen ist wiederhergestellt und die Leute, die vorher nur gafften, werden nun ausgeschickt, um einen coolen Kopfbund, also eine Kopfbedeckung für ihn zu holen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass dieser Text wunderbar zu unserem Baseballcamp passt. Denn Joshua bekommt ein Festgewand und eine Kopfbedeckung und genau das Gleiche bekommen unsere Teilnehmenden auf dem Baseballcamp und auch unsere Coaches natürlich auch. Sie bekommen ein Festgewand, also ein Trikot, und sie bekommen eine Kopfbedeckung, also einen Käppi. Und das gibt ihnen so viel. Durch Trikot und Cap ist klar, sie gehören zum Baseballcamp dazu. Sie sind Teil eines Teams. Sie haben Schutz vor der Sonne und es spricht ihnen Wert und Anerkennung zu. Und wir verteilen diese Trikots ja schon am Anfang der Woche, wo sie noch gar nicht geschlagen und geschwungen und geworfen haben, also ein bisschen am Sonntag. Und dieser Effekt ist immer wieder großartig zu sehen, wenn wir am Montag die Trikots und Caps verteilen und die Kids und die Jugendlichen und Coaches dann damit über den Platz gehen. Das verändert etwas, die Stimmung ist verändert und die Kids laufen aufrechter und es ist einfach ein tolles Gefühl. Und bevor wir mit dem Baseballcamp starten und die Trikots und Caps dann auch verteilen, lasst uns das bewusst machen, dass Gott genau das auch für uns tun möchte. Er kleidet uns mit seinem Trikot, seinem Festgewand. Er schützt unser Haupt mit einer Kopfbedeckung und er spricht dir dadurch zu, du gehörst zu mir. Du bist Teil meines Teams und du hast die Ehre, für mich auf dem Feld zu stehen. Der Abschnitt endet ja mit der Zusage, dass der Engel des Herrn, also Gott, durch ihn bei Joshua steht. Macht euch die Szene vom Anfang nochmal bewusst. Da stand der Ankläger direkt neben ihm. Der ist verschwunden. Und der Engel des Herrn, der einfach so konfrontativ am Anfang vor ihm stand, der steht auf einmal neben ihm, um ihn zu unterstützen. Wie Steve legt er seine Hand um deine Schulter und ist bei dir und unterstützt dich, wie Steve das eben bei mir gemacht hat. Nun tritt Gott zu uns und er spricht uns zu. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Du bist Teil meines Teams. Du bist mein MVP, mein Most Valued Player, mein wertvollster Spieler. Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz in die Zusage und die Beauftragung Gottes an Joshua und damit auch an uns heute schauen. Und ich lese euch die letzten beiden Verse einmal vor. Der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua: So spricht der Herr der Herrscher an, wenn du auf meinen Wegen gehst und wenn du meine Anforderungen befolgst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Joshua, du der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Als ich diese Sätze zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich mich an meine Kindheit erinnert. Wenn du deinen Rosenkohl nicht isst, dann bekommst du keinen Pudding. Wenn du nicht aufhörst, deine Schwester zu ärgern, dann darfst du keinen Tigerentenclub gucken. Das war in meiner Jugendzeit das richtig Gute, was wir immer gucken wollten. Wenn du keine Hausaufgaben machst, dann bekommst du auch kein Eis. Und die Frage ist, handelt so Gott? Wenn du nicht schön brav bist, dann bekommst du eine Strafe. So lesen wir das ja so ein bisschen im Text und wir denken ja auch oft so. Aber wenn wir genau schauen, merken wir, das passt überhaupt nicht in diesen Text hinein. Denn Joshua wurde seine Schuld ja schon vergeben. Er hat die Trikots und das Cap ja schon bekommen. Er hat diese neue Kleider schon bekommen und ist schon eingesetzt. Es geht jetzt darum, wie er sich verhalten soll. Und dazu gehört eben eine bewusste Entscheidung, auf Gottes Wege zu gehen. Von alleine tun wir das nicht. Es braucht eine bewusste Entscheidung. Durch die Vergebung von Gott und das Wiederhergestelltwerden, ausgedrückt durch die neue Kleidung, sind wir dazu fähig. Wir können die richtige Entscheidung treffen und wir können unser Verhalten ändern. Jeder, der schon mal versucht hat, sein Leben und grundlegende Gewohnheiten zu ändern, der merkt, wie schwer das ist, wie schwer uns das fällt. Wir sind einfach Gewohnheitstiere. Aber wenn Gott in unser Leben kommt, dann geschieht Veränderung und die gilt es anzugehen. Was noch viel bemerkenswerter ist, wozu Joshua hier eingesetzt wird. Er soll im Tempel und im Vorhof, wo eigentlich der König residiert, richten und beaufsichtigen. Er ist sozusagen Bundeskanzler, Bundespräsident und oberster Richter in einem. Und das ist schon recht viel, das ist schon recht viel Verantwortung. Und dann kommt aber nochmal obendrauf, dass es ja Gottes Haus ist, dass es ja sein Vorhof ist, in den Joshua eingesetzt wird. Gott setzt Joshua damals und uns heute an die für ihn wichtigste Stelle ein. Die neue Kleidung hat Joshua bestimmt Selbstvertrauen gegeben. Aber dieser Auftrag, der bedeutet noch viel mehr. Gott möchte dich und mich einsetzen und beauftragen und vertraut uns dabei das für ihn Wichtigste an, sein Volk und die Menschen, die er so sehr liebt. Joshua wird als Hohepriester angesprochen und die anderen als Männer des Wunders. So sieht Gott uns und er vertraut uns das Wichtigste an, nämlich seine Liebe zu den Menschen und sie an die Menschen weiterzugeben. Neue Kleidung kann uns Selbstvertrauen geben, aber noch viel mehr, wenn man uns etwas zutraut, wenn man mit uns rechnet, wenn man sich auf uns verlässt. Und genau das tut Gott hier. Er vertraut dir das Wichtigste an und setzt dich ein, seine Liebe weiterzugeben. Im Alltag und ganz besonders natürlich auf dem kommenden Baseballcamp. Und der Text, der endet ja mit Gottes Knecht. Das ist eine Bezeichnung für Jesus. Jesus ist gekommen, um uns seine großartige Liebe zu zeigen. Nun liegt es an uns, diese Liebe, das Kostbarste von Gott, an die Menschen weiterzugeben. Dazu sind wir berufen. Dazu sind wir beauftragt. Damals stand der Engel des Herrn bei Joshua, um ihm zu zeigen, dass Gott an seiner Seite ist. Heute ist es Jesus selbst, der an unserer Seite steht, der mitgeht und der uns beauftragt und der uns befähigt, Jesu Liebe weiterzugeben. Aber vor allen Auftrag und vor aller Aktion steht Gottes Zusage an dich heute, die ich dir zusprechen möchte. Jesus ist an deiner Seite. Jetzt, genau hier in diesem Augenblick, ist er an deiner Seite, um dich zu stärken, dich zu unterstützen. Er hat all die Ankläger vertrieben. Er bietet uns Vergebung und Annahme an. Und er steht dir in jeder Lebenssituation, selbst in jedem schlimmsten Inferno, steht er dir zur Seite. In Jesus haben wir jemanden, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben, in jedes Inferno reinzugehen, um dich zu retten. Und das ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass wir dieser großartigen Liebe von Jesus begegnen können. Heute in diesem Gottesdienst, auf dem Baseballcamp und auch in unserem Leben. Jesus liebt dich. Er ist an deiner Seite. Jetzt, heute und in Ewigkeit. Wenn du dich auf seine Liebe einlässt. Und genau dazu möchte ich euch heute einladen, indem ich zum Schluss nochmal auf meine Geschichte meines Freundes zurückkomme. Die Geschichte der Hochzeit meines Freundes ist nämlich noch nicht vorbei. Ihr erinnert euch, ich war unpassend gekleidet auf einer Hochzeit, ich war ausgegrenzt und ich fühlte mich absolut fehl am Platz. Das einzig Positive war damals, dass auch Champions League Finale war und Bayern gegen Real Madrid gespielt hat und die 0-2 verloren haben. Entschuldigung, Björn. Ich kam also gerade aus dem Raum der Übertragung raus und ich sehe es noch so deutlich vor Augen, da stand mein Freund, der Bräutigam. Er hatte inzwischen sein Jackett ausgezogen, er hatte die Ärmel hochgekrempelt, wie er das eigentlich immer machte, und er lächelte mich an. Und in dem Moment wusste ich, dass ich auf diese Hochzeit gehöre. Denn meinem Freund war es vollkommen egal, wie ich aussah. Er schätzte mich als Freund, als Person. Und er freute sich einfach, dass ich da war und seine Hochzeit mit ihm feierte. Sein freundlicher Blick kleidete mich viel besser mit Wert und Anerkennung, als es jeder noch so teure Bugatti-Anzug gekonnt hätte. Und in dem Moment wusste ich zwei Dinge. Erstens, ich gehe nie wieder so schlecht angezogen auf eine Hochzeit. Aber was noch viel wichtiger ist, nicht die richtige schicke Kleidung gibt mir meinen Wert, sondern der liebevolle Blick meines Freundes kleidet mich in Ehre und Anerkennung. Und ich erzähle euch diese Geschichte nicht, um mein Jugendtrauma aufzuarbeiten, das habe ich schon längst getan, hoffe ich zumindest, sondern weil es für mich so unglaublich genial darstellt, wie Jesus auch an uns handeln möchte. Denn Jesus ist der Freund, der am Ende des Tages, am Ende auch vielleicht eines bescheidenen und blöden Tages, voller Ausgrenzung, der dann auf dich wartet und dich mit Freude und Stolz anblickt und sagt, du bist mein MVP, du bist mein wertvollster Spieler, ich hab dich lieb. Sein liebevoller Blick kleidet uns in Ehre und Anerkennung. Mehr als es jedes schicke Kleid, jeder teure Anzug und sogar jedes noch so bunte Baseball-Trikot und Cap es könnten. Und ich möchte euch das heute zusprechen, dass dieser liebevolle Blick von Jesu auf euren Leben liegt. Und dass sein liebevoller Blick uns kleidet in Ehre und Anerkennung. Was macht es, dass dieser liebevolle Blick von Jesus auf dir ruht? Löst es vielleicht ein bisschen Anspannung aus? Bist du dir deiner unpassenden Kleider und deiner Fehler bewusst? Bist du dir dessen vielleicht schon sicher und lächelst einfach nur freundlich zurück, dankbar für diese Erinnerung? Oder berührt es etwas tief in dir, einen kleinen ehrlichen Teil, der sich fragt, ob das überhaupt stimmt? Ob ich überhaupt genug bin? Ob ich überhaupt gut genug bin? Egal was es ist, eine Sache sei dir bewusst und lass dir heute zusprechen. Es ist seine Liebe, die alles verändern kann. Die Liebe von Jesus, die alles verändern kann. Die uns befähigt, diese Liebe einander und allen auf dem Baseballcamp zu schenken. Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das ist das, was Jesus für uns getan hat. Lass uns nicht zu viel Zeit verschwenden in der Wahl des passenden Outfits und lieber anfangen, diesen liebevollen Blick von Jesus auf unser Leben zu spüren und auch anderen zu schenken. Lass uns die Liebe Jesu entdecken und leben. Dazu sind wir berufen. Das ist unsere Bestimmung. Amen.